ARD Sounds.
Heute aus dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz. Mein Name ist Oliver Neuroth. Ich bin zu Gast bei der Präsidentin dieser Behörde, die umgangssprachlich Beschaffungsamt der Bundeswehr genannt wird, bei Annette Lenig-Emden. Guten Tag, Frau Lenig-Emden.
Hallo, guten Tag, Herr Neuroth.
Frau Lenig-Emden, Ihr Amt sorgt unter anderem dafür, dass die Streitkräfte Waffensysteme haben, IT-Systeme, Fahrzeuge. Wie fühlt es sich an, aktuell so viel Steuergeld dafür zur Verfügung zu haben, wie eigentlich nie?
Also das fühlt sich aus meiner Sicht sehr gut an. Erstmalig seit 30 Jahren sind wir nicht durch Gelder, Finanzmittel beschränkt und können einfach mal kaufen. Mal ganz einfach gesagt, wir können einfach mal kaufen, die Dinge kaufen, die die Truppe braucht, um einsatzfähig zu werden. Wir kommen ja aus einer langen Friedenszeit und hatten den Schwerpunkt bei der internationalen Krisenintervention. Und da brauchte man andere Gerätschaften, als wir jetzt brauchen zur Landes- und Bundesverteidigung. So, und diese Landes- und Bundesverteidigung war etwas in den Hintergrund geraten, auch mit der Ausrüstung, die wir für die Soldaten kaufen. Und da sind wir jetzt beauftragt, diese Lücke, die in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist, schnellstmöglich zu schließen durch ganz normales Gerät, was man auf dem Markt kaufen kann.
Könnte man sagen, Sie sind die Chefeinkäuferin für das Material, das Deutschland kriegstüchtig machen soll, um die berühmten und umstrittenen Worte des Verteidigungsministers zu nehmen?
Das kann man so sagen, so werde ich auch von anderen Pressen bezeichnet. Also dieses Amt ist ja die zentrale Behörde der Bundeswehr, um Material zu beschaffen. Das heißt nicht nur einzukaufen, sondern wir machen viel, viel mehr. Wir sind also nicht die Einkaufsabteilung der Bundeswehr oder des Ministeriums, sondern wir bearbeiten Projekte. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist die Forderung der Bedarfsträger, also unserer Teilstreitkräfte. Welche marktverfügbaren Dinge gibt es da in dem Rüstungsmarkt? Und die kaufen wir dann und begleiten die ihre gesamte Lebensdauer bei der Bundeswehr. Das kann also mehrere Jahrzehnte, 30, 40, 50 Jahre sein. Und wir haben da Ingenieure in unserem Bereich, die sämtliche Bauteile eines solchen Systems kennen und damit genau wissen, wann müssen neue Bauteile eingebaut werden, weil es die nicht mehr nachzukaufen gibt. Wann müssen wir ein bisschen nachentwickeln an einem bestehenden System, um andere Fähigkeiten noch mit aufzunehmen. Die wissen, wann Ersatzteile gebraucht werden. Und solche Sachen, das nennt man Projektmanagement, werden bei uns gemacht über die gesamte Lebensdauer eines Waffensystems.
Es werden Dinge mit unzähligen Milliarden eingekauft, von denen wir alle hoffen, dass sie nie gebraucht werden. Das heißt also, wenn Kritiker sagen, hier werden Steuermilliarden für Rüstung falsch investiert, was würden Sie da antworten?
Also ich will es mal vergleichen mit Ihrer Kaskoversicherung. Sie haben ja auch eine Versicherung für Ihr Auto oder für Ihr Haus, für den Fall, dass was passiert. Da bezahlen Sie auch. Sie erkundigen sich am Markt, welche Versicherungen günstige Angebote haben oder teurer sind, schließen Verträge für einen Fall, der eintreten kann, aber nicht muss. Und genauso machen wir das auch.
Nach dem Motto, die Feuerwehr wird nicht täglich gebraucht, aber wenn sie nötig ist, wird sie gebraucht.
Ja, das sind Vorhaltekosten, Daseinskosten, wie man so sagt. Wir wollen ja keinen Krieg führen. Das will die Bundesrepublik und auch, ich denke, unsere Verbündeten auch nicht. Das ist völlig klar. Aber wir wollen uns verteidigen können. Wir wollen unsere Werte verteidigen können für den Fall, dass uns jemand angreift. Und das ist halt die Versicherungslösung.
Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, wie es ja offiziell heißt, hat knapp 12.000 Dienstposten. Der Hauptsitz ist hier in Koblenz, wo wir gerade sind. Wozu brauchen Sie denn so viel Personal?
Ja, das kann ich Ihnen ganz schnell erklären. Hier in Koblenz, also Koblenz-Lahnstein, muss man sauber sagen, da sitzen ungefähr 6.000 Leute. Und die anderen 6.000 Mitarbeitenden sind über die ganze Bundesrepublik bis nach Amerika verteilt. Wir haben in Amerika eine Dienststelle. Und wir haben hier in Deutschland wehrtechnische Dienststellen, um die Sicherheit der Systeme zu überprüfen, die wir kaufen. Also unsere Projektleiter müssen ein Stück Papier unterschreiben, mal ganz einfach gesagt, in dem die sichere Betreibbarkeit eines Waffensystems bestätigt wird. So, und wenn wir jetzt ein Waffensystem kaufen oder auch ein neues entwickeln lassen, dann geht es in die wehrtechnischen Dienststellen, zum Beispiel nach Trier. Und da werden Tests gemacht mit diesen Fahrzeugen. Da wird geguckt, was hält denn so ein Fahrzeug aus? Wie lange muss ich mit so einem Fahrzeug fahren, bis ich ein neues Ersatzteil kaufen muss? Wie schnell kann ich damit fahren, bevor es in der Kurve umkippt? Und solche Sachen werden da geprüft. Und dann kann unsere Projektleitung sagen, das Fahrzeug ist zum sicheren Gebrauch in der Bundeswehr geeignet. Und darüber hinaus kann er auch sagen, ich brauche nach einer Kilometerleistung von, was weiß ich, 30.000 Kilometern neue Bremsbacken oder nach 100.000 Kilometern neues Getriebe. Also diese Sachen werden ausgetestet und dann wissen wir auch, wann wir zu welchen Zeitpunkten welche Ersatzteile bereithalten können. Dann haben wir in Eckernförde, die machen das für Marineschiffe und sonstige Dinge, die Marine braucht. Dann haben wir eine für Luftfahrzeuge in Manching. Dann haben wir eine für IT, also Elektro in Greding. Und so verteilt sich das über die ganze Republik. Und dann haben wir noch eine Besonderheit, das Marinearsenal. Das haben wir in Wilhelmshaven und auch in Rostock. Und das Marinearsenal ist dafür zuständig, dass die Marine immer 2/3 einsatzfähige Schiffe hat. Das heißt, 1/3 ist immer in der Instandsetzung. Die macht das Marinearsenal zum Teil selber. Und wir haben mit unserer Werft in Rostock eine große eigene Kapazität jetzt zur Verfügung gestellt, damit unsere mitarbeitenden Schiffe selber reparieren können.
Und so läppern sich dann die vielen tausend Mitarbeiter, die dann quasi dieses Amt offiziell hat, auf die verschiedenen Standorte. Und Sie haben eben den Standort in den USA angesprochen. Was macht denn der?
Das ist eine Verbindungsstelle zu unseren Auftragnehmern und zu den staatlichen Stellen in den USA. Wir kaufen auch amerikanische Systeme wie die F-35, Chinook, sonstige Dinge. Das läuft auch nach wie vor sehr gut, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Also diese ganzen Schwierigkeiten, die da genannt werden, die haben wir in der Abwicklung unserer Verträge nicht. Und diese Stelle ist dafür zuständig, die Kontakte mit den Auftragnehmern aufrechtzuerhalten, auch die Kontakte mit den öffentlichen Stellen der USA aufrechtzuerhalten.
Da will die Bundesregierung ja ein Stück weit von weg, also nicht mehr so abhängig werden von der Rüstungsindustrie in den USA. Halten Sie das für ein richtiges Signal, beziehungsweise würde dann der Dienstposten in den USA mittelfristig hinfällig?
Ja, das ist eine politische Frage, würde ich mal sagen. Ich bin hier die Exekutive, ich kaufe Dinge, ich treffe keine politischen Entscheidungen. Ich kann Ihnen nur sagen, wie das Faktum ist. Das Faktum ist, wir kaufen in den USA und wir sind auch zufrieden mit den Lieferungen aus den USA. Wenn sich politisch an dieser Situation was ändern sollte, dann werden wir natürlich auch in unserem Amt darauf reagieren. Ich muss dann natürlich auch sagen, es gibt auch schon Systeme, die nur in Europa gefertigt werden. Das haben wir auch schon, aber das ist nicht die überwiegende Anzahl, noch nicht.
Wie abhängig sind wir von den USA noch?
Also ich denke schon, dass wir in der Lage sind, viele, viele Dinge alleine zu machen, mit europäischen Partnern zusammen. Wir sind natürlich abhängig, das ging alles ein bisschen schnell, würde ich mal sagen, mit den Forderungen jetzt hier im Prinzip eigenständig zu werden. Aber wir können schon sehr viel.
Könnte man sagen, jetzt mal so eine Zahl in den Raum gesprochen, 50% der Waffensysteme haben US-Einfluss oder ist es mehr, ist es weniger?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht.
Über viele Jahre war Beschaffung bei der Bundeswehr unter Experten verbunden mit dem Schlagwort Goldrandlösung. Ja. Sollte heißen, militärische Ausrüstung wurde nicht von der Stange gekauft, wobei man ja auch nicht sagen kann, dass man Panzer oder Waffensysteme wie andere Produkte im Supermarktregal einfach findet. Aber die Bundeswehr wollte selten die Systeme, die auch andere Armeen zum Beispiel eingesetzt haben, lieber eigene Entwicklungen. Was aufwendig war, was teuer war, warum hat man denn darauf so viel Wert gelegt?
Die Truppe stellt Forderungen auf, die resultieren aus irgendwelchen, ich sag mal, militärischen Lücken, die man erkannt hat, auf die man aufschalten muss. Und darauf formuliert die Truppe Forderungen. Und wir müssen auf diese Forderungen technisch reagieren. So, das heißt, da kommt dann, wenn wir eine Forderung der Truppe haben, setzen wir eine technische Leistungsbeschreibung um und versuchen, das dann zu kaufen. Und bei den Forderungen, die Truppe stellt, war das bislang immer so, dass wir das nicht kaufen konnten, weil die Forderung technisch so hoch war, dass es da noch nichts gab. Und deswegen haben wir entwickelt. Das war möglich, weil wir eine lange, lange Zeit wenig Geld und viel Zeit hatten. So, und dann kommen Goldrandlösungen zustande. Ich sage mal, unser Hauptwaffensystem Puma ist eine dieser Goldrandlösungen. Funktioniert jetzt auch bald und ist dann auch aus meiner Sicht ein ziemlich technisch gutes Fahrzeug geworden. Dafür haben wir dann aber auch 20 Jahre gebraucht. Und weil immer diese Goldrandlösung, weil immer ein bisschen mehr an den Fähigkeiten gefordert wurde, wo wir immer ein bisschen besser waren als das, was auf dem Markt ist. Man hat neue Technologien entwickelt, hat die dann in eine Serienreife gebracht und hat die dann eingebaut. Und damit hat man halt die Friedenszeiten verbracht, technisch total gute Systeme zu entwickeln, die man hoffentlich natürlich auch nicht braucht. Aber man hat dann auch über die Jahre die Haushaltsmittel, die Finanzen dafür bekommen, um das entwickeln zu können.
Jetzt ist weitgehend Schluss mit diesen Goldrandlösungen. Verteidigungsminister Pistorius hat vor längerem schon angeordnet, die Bundeswehr kauft eben marktverfügbares Material. Ist das denn der richtige Schritt, würden Sie sagen? Oder war es doch eigentlich nicht schlecht, diese Goldrandlösungen an denen festzuhalten im Sinne von, wir machen einfach das Beste, damit die Bundeswehr das Beste kriegt?
Ja, aber ich glaube, Sie müssen beide Wege gehen. Wir hatten eine Situation, da haben wir internationales Krisenmanagement gemacht und nichts wie die Landes- und Bündnisverteidigung. Das hatte zur Folge, dass die Truppe teilweise mit Standardsystemen ausgeblutet ist, die wir nicht mehr hatten. So, jetzt ist Landes- und Bündnisverteidigung in den Vordergrund getreten. Das heißt, wir müssen erstmal die Lücken der Truppe auffüllen. So, damit sie überhaupt kämpfen können. Das machen wir mit diesen nicht Goldrandlösungen, sondern den marktverfügbaren Teilen. Daneben entwickeln wir natürlich auch noch Dinge weiter. Das ist nicht eingestellt, aber nicht mehr nur der Fokus.
Heißt auch der Abschied von Goldrandlösungen, der weitgehende, dass wir militärisch schlechter aufgestellt sind, also sprich nicht mehr diese militärische Überlegenheit haben im Waffensystem?
Das kann nicht das Ziel sein, aus meiner Sicht, und das ist auch nicht gewollt. Wir müssen aus meiner Sicht europäischer denken, und das tun wir auch, indem wir mit anderen Nationen zusammen solche Dinge machen. Es gibt verschiedene Ansätze der Europäischen Union, ELSA-Projekt zum Beispiel, wo verschiedene Nationen sich zusammentun und dann über den technischen Fortschritt Neuentwicklungen ins Laufen bringen.
Das aktuell größte und teuerste Modernisierungsprojekt der Bundeswehr, das ist die Umrüstung aller Fahrzeuge von Analog auf Digitalfunk. 20 Milliarden Euro soll das kosten und das Projekt sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Es kam zu Verzögerungen bei der Auslieferung und in viele Militärfahrzeuge passen diese Funkgeräte einfach auch nicht rein. Frau Lenig-Emden, was macht der Digitalfunk mit Ihrem Blutdruck?
Ja, der Digitalfunk in meinem Haus macht damit eigentlich nichts, aber die Presseberichterstattung darüber, das möchte ich doch sehr trennen, weil aus meiner Sicht läuft das Projekt in den ganz normalen Projektbahnen mit Höhen und Tiefen, aber das Projekt wird von außen sehr stark beobachtet und jedes Thema, was irgendwie möglicherweise schräg läuft, wird direkt zu einem Politikum hochgefahren, ne? Und wir haben hier mit dem, das nennt sich DLBO, Digitalisierung landbasierter Operationen. So, und dabei handelt es sich um das umfangreichste und komplexeste Vorhaben zur Steigerung der Führungsfähigkeit der Landstreitkräfte in der Geschichte der Bundeswehr. Wir müssen 200 unterschiedliche Plattformen Muster integrieren. Das heißt, wir bauen in 200 unterschiedliche Plattformen den Digitalfunk ein. Nur mal so zum Beispiel, wenn wir das in einen Panzer einbauen, diese Waffensysteme, die wir haben, die sind oftmals beengt. Sie können nicht überall Kabel hinziehen. Die Lichtmaschine ist begrenzt, die Batterie ist begrenzt, die elektrische Versorgung ist begrenzt. Jetzt braucht der Digitalfunk aber leider erheblich mehr Strom als die Funkgeräte, die da vorher drin waren. Und es ist ein richtiges Rack in der Größe her. Das heißt also, wir müssen bei jedem Fahrzeug gucken, wo bauen wir es ein, dass es durch Soldaten mit Handschuhen bedient werden kann einfach. Wo kommt der Strom für diese Geräte her? Wo werden die Kabel hingelegt? Klappt die Batterie? Passt die Lichtmaschine? Und da kommen wir zu Ergebnissen, dass zum Beispiel rauskommt, wir müssen die ganze Lichtmaschine austauschen. Oder wir müssen eine viel stärkere Batterie einbauen. Oder wir müssen andere Geräte vorne im Panzer woanders hinbauen, weil wir da gerade den Turm vom Digitalfunk hinbauen möchten. So, und deswegen müssen wir an 200 Plattformen erstmal im Rahmen der Musterintegration gucken, wie kriege ich es in das System rein. So, und wenn das klar ist, da wird jeder Schritt aufgeschrieben, dann wird erstmal getestet wieder, klappt es überhaupt so, wie wir es gemacht haben, dann stellt man fest, wir stehen zwischen zwei Bergen und die Verbindung klappt nicht, ist das Gleiche, was wir mit dem Handy privat kennen, ist also nichts Besonderes, dann muss geguckt werden, wie kriege ich Antennen irgendwo hin, dass das funktioniert und erst wenn festgestellt ist, dass die Integration in das einzelne Waffensystem funktioniert, dann gehen wir in die Serie. Und wenn da mal 20 Fahrzeuge, sage ich einfach mal nur, um eine Zahl zu nennen, zu spät geliefert werden, dann ist das für uns noch kein Zusammenbruch, weil das eigentlich in jedem Projekt so ist.
Nur es ist ja so, dass jetzt herauskam in den letzten Monaten, dass in manche auch wichtige Fahrzeuge diese neue Technik gar nicht reinpasst, zum Beispiel in die Panzerhaubitze 2000.
Ja, die kriegt es dann halt nicht.
Und das geht dann trotzdem? Also sprich im Betrieb, wenn dann die Panzerhaubitze 2000 immer weiter analog funken wird?
Das ist die Frage, wie man die Panzerhaubitze einsetzt. Wir haben ja auch jetzt neue Radhaubitzen gekauft. Also ich muss dazu sagen, bei neuen Fahrzeugen ist das bereits in der Bauphase mit berücksichtigt. So, und die Panzerhaubitze, da geht's halt nicht. Um dieses Problem zu regeln, haben wir auch eine technische Lösung für den sogenannten Mischbetrieb gefunden. So, und der Mischbetrieb heißt, wir haben teilweise Fahrzeug mit digitalen Geräten und wir haben welche mit den alten Funkgeräten. Und die Panzerhaubitze behält ihr altes Funkgerät und das wird irgendwie technisch gekoppelt in diesem Mischbetrieb an die neuen Funkgeräte. Das geht.
Was das Thema Rüstung angeht, da fahren wir in Deutschland ja ein Stück weit auf Sicht gerade. Also im Sinne von, wir reagieren auf eine aktuelle Bedrohungslage. Die Industrie produziert entsprechend Stück für Stück, während ja zum Beispiel Russland seine ganze Industrie auf Kriegswirtschaft umgestellt hat, also da deutlich mehr liefern kann. Wäre sowas auch denkbar und sinnvoll bei uns?
Also wir haben natürliche Priorisierung in dem, was wir beschaffen müssen. Dafür hat der Generalinspekteur gesorgt und das machen wir. Und das funktioniert auch, sodass wir im Moment aus meiner Sicht keine Kriegswirtschaft brauchen. Wir sind nicht in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Wir sind auch nicht in einer Krise. Und das sind Mechanismen aus meiner Sicht, die erst dann wirken, wenn wir wirklich den Ernstfall hätten. Und ich hoffe nicht, dass wir ihn bekommen.
Wie beurteilen Sie denn aktuell die Performance der deutschen Rüstungsindustrie? Für die Konzerne haben ja im Prinzip goldene Zeiten begonnen. Es wird so viel bestellt für die Bundeswehr wie selten zuvor. Kommt da die Industrie überhaupt hinterher?
Das dauert seine Zeit, bis die entsprechenden Produktionskapazitäten aufgebaut sind. Es gibt Bereiche, da funktioniert. Es gibt Bereiche, die gehen in Vorleistung, bauen schon mal Werke für Munition und alle Teile, die man für Munition braucht. Da müssen wir jetzt halt einfach nur noch kaufen und die Sachen werden geliefert, weil die Produktionskapazitäten da sind. Es ist ein langsamer Prozess, es ist ein langer Prozess, aber er ist angelaufen. So, wir waren in einem Manufakturbetrieb eigentlich mit unserer Rüstungsindustrie. Und die Umstellung von diesem Manufakturbetrieb in eine richtige Serienfertigung kommt jetzt. Wir haben da auch einige Projekte aufgesetzt, damit man in der Lieferkette der Unterauftragnehmer noch breiter aufgestellt wird. Also wir kennen Unternehmen, die wir zusammenführen müssen mit unseren Rüstungsindustrien, damit die Lieferketten schneller und besser funktionieren. Wir stehen in Kontakt mit den Wirtschaftsministerien der Länder zum Teil. Es gibt Kontakte über die Industrie- und Handelskammern, wo wir Wert darauf legen, dass Industrien, kleinere und mittelständische Industrien sich mit den Großkonzernen zusammentun, um dann in eine schnellere Produktion reinzukommen und auch eine Lieferresilienz zu haben.
Wo sehen Sie denn die größten Baustellen bei der Rüstungsindustrie aktuell?
Ich würde da nicht von Baustellen sprechen, sondern die Baustellen hatten wir. Aber wir sind jetzt in der gesamten Rüstungsindustrie auf dem Stand, dass letztendlich jeder verstanden hat, er muss schneller werden und muss dafür die Kapazitäten bereitstellen. Also der Prozess läuft und deswegen würde ich nicht mehr von Baustellen reden, sondern wir sind in einem Prozess, in dem die Rüstungsindustrie oder die namhaften großen Rüstungsindustrien verstanden haben, wir müssen jetzt hier aufbauen und das machen sie auch.
Seit einiger Zeit kauft die Bundeswehr ja nicht mehr nur bei großen Rüstungskonzernen, auch bei Start-up-Unternehmen, die sich auf militärisches Material spezialisiert haben, zum Beispiel auf Drohnen. Wie ist es eigentlich, mit solchen vergleichsweise kleinen Lieferanten zu verhandeln? Das läuft doch wahrscheinlich völlig anders als mit einem großen Rüstungskonzern. Wie würden Sie das vergleichen?
Wir wissen, wie wir Verträge machen und was in den Verträgen drinsteht. Das ist also relativ selten das Problem. Und wir wissen, wie die Preisbildung läuft, weil es gibt in Deutschland ein Preisgesetz und Verordnungen dazu. Und da ist genau geregelt, wenn man vorher nicht weiß, was ein System kostet, wie man es im Laufe der Entstehung des Systems dann feststellt, dass man zum Beispiel nicht über den Tisch gezogen wird. So, und bei Start-ups, da ist es so, dass wir genau diesen Mechanismus bei den Verträgen auch anwenden, wenn wir mal ein Startup ausgewählt haben, mit dem wir einen Vertrag schließen. Und dazu ist die geöffnete Tür bei unserem Innovationszentrum in Erding. Da können sich die Startups bewerben mit ihrer tollen Idee, die sie für die Bundeswehr haben. Im Innovationszentrum in Erding ist dann die Truppe zusammen mit unseren Ingenieuren und auch Universitäten und sonstigen Forschungseinrichtungen, die sich so eine Idee genau angucken. Und wenn die Idee als förderwürdig angesehen wird, dann steigen wir mit dem Start-up nach den altbekannten Bedingungen ein. Und wir versuchen dann natürlich auch, die Innovation nicht auf einem fixen Standpunkt zu halten, sondern wir versuchen, in die Verträge über Innovationsklauseln reinzubringen, dass die KI oder die Software, die da drin ist, auch entsprechend immer auf dem neuesten Stand ist. Das machen wir auch schon. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches oder Neues, aber diese Ideen gibt es bei uns. Da haben wir Mechanismen und Regularien entwickelt, um immer die neueste Technik, insbesondere bei diesen Drohnen, zu haben.
Vor ein paar Wochen war ja der Verteidigungsminister zu Gast hier bei Ihnen in Koblenz und Boris Pistorius sprach unter anderem davon, dass er sich noch mehr Innovationsfreude wünscht bei der Beschaffung. Es solle schneller, innovativer ablaufen. Was bedeutet das konkret als Hausaufgabe für Sie?
Also ich betrachte das mal für mich als eine nach innen gerichtete Aufgabe. Wir haben schon viel gemacht in Bezug auf Regularienwerke, die wir hier haben, die nicht mehr gelten. Und wir sind jetzt aufgerufen, mutiger zu entscheiden, jeder auf seiner Ebene, also nicht mehr alles nach oben zu geben, sondern die Botschaft ist, Entscheidungen zu treffen, die man glaubt, treffen zu müssen, auch in kreativen Beschaffungswegen. Also wir sollen vielleicht die eingetrampelten Pfade mal verlassen, wenn einer eine super Idee hat, wie man eine Alternative umsetzen könnte, dann hat er quasi von uns auch die Aufforderung, das mal zu tun. Und da werden wir auch dahinter stehen. Und das läuft auch teilweise schon so. Also wir haben hier bei uns im Amt ein sogenanntes Kulturwandelprojekt. Das läuft seit 3 Jahren. Und mittlerweile muss ich sagen, fasst es auch etwas Fuß. Die Leute werden mutiger und kommen mit Ideen, kommen mit Vorschlägen, die sie mir teilweise auch schicken. Ich habe hier einen sogenannten heißen Draht zur Leitung. Da kann also jeder unserer Mitarbeitenden direkt mit mir in Kontakt treten und kann mir sagen, hey Präsidentin, ich habe hier eine super Idee, können wir nicht dies und jenes mal ausprobieren? Dann prüfen wir das und sagen, ja, machen wir mal. Ja.
Und diese Risikofreude, die Sie ansprechen, die kann natürlich für Schnelligkeit sorgen, aber auch dafür, dass vielleicht der Bundesrechnungshof kommt und sagt, Moment mal, das ist jetzt nicht 85 Mal geprüft und das wollen wir so nicht. Also, dass da die Bonner Behörde anklopft, haben Sie da irgendwelche Sorgen oder Bedenken?
Nee, habe ich nicht, weil wir machen ja nichts, was zum Schaden der Bundesrepublik ist. Wir sind an die gesetzlichen Bedingungen gebunden. Das heißt, wir müssen schnell Material zu wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung stellen. So, und die wirtschaftlichen Bedingungen sind ja im Prinzip also vorgegeben durch eine Mischung aus Leistung zum Preis. Wenn wir eine Ausschreibung zum Beispiel machen, da wird da so ein Quotient gebildet, da werden Leistungspunkte vergeben und dann mit dem Preis ins Verhältnis gestellt. Das wissen die Anbieter auch vorher. Der Preis wird gebildet nach dem Preisrecht. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken, dass unsere Mitarbeiter hier Schaden für den Bund mit neuen Ideen machen wollen, sondern die wollen dem Bund helfen, schnellstmöglich an Gerät zu kommen zum günstigen Preis oder zum wirtschaftlichen Preis, muss ich eher sagen. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Bundesrechnungshof.
Was die Standorte Ihrer Behörde angeht, da hat der Minister ja auch gesagt, dass man sich breiter aufstellen sollte in Deutschland. Schrumpft damit der Standort Koblenz etwas?
Das hat er bewusst ausgeschlossen. Er war ja hier in Koblenz und hat im Prinzip 3 Dinge klargestellt. Der Standort Koblenz ist in seiner jetzigen Form gesichert. Das muss man auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir bereits roundabout 130 Standorte in der Bundesrepublik haben. Also die kann man ja nicht wegdiskutieren, die sind ja schon da. Und die Idee ist einfach, dass wir in die Nähe zu Universitäten gehen, wie jetzt zum Beispiel in Erding, um Wissenschaftler oder Ingenieure ein Tätigkeitsgebiet bei uns zu geben. Das ist die Idee.
Das ARD-Interview der Woche. Heute aus dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, dem Beschaffungsamt, und die Präsidentin, das ist Annette Lenig-Empen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
ARD Sounds.
Alles, was Sie gerne hören, jetzt in einer App. Radio, Podcasts, Hörspiele, Reportagen und Livestreams.
Und das Tor!
Die ARD-Audiothek wird zu ARD Sounds. Zum Mitfiebern, Lernen, Lachen und natürlich für alle wichtigen Themen des Tages.
Donald Trump ist halt ein Dealmaker, so sieht er sich ja selber. Und für ihn besteht die Politik genauso wie das Wirtschaftsleben halt aus Deals.
Natürlich auch in der Sounds-App die interessantesten Gespräche in SWR aktuell.
Also das ist halt natürlich auch so eine Art Erschöpfung, die sich dann breit macht. So ein Gefühl von, man ist einfach der Spielball von Politikern, die hier nicht das Beste für die Menschen im Sinn haben.
Ja. ARD Sounds, der Play-Button für den Tag. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.